Capricorns Dorf. Die Sonne stand schon hoch am wolkenlosen Himmel, als sie aufbrachen. Schon bald war die Luft in Eleanors Wagen so stickig, dass Maggie das T-Shirt schweißnass auf der Haut klebte. Eleanor öffnete ihr Wagenfenster und reichte eine Wasserflasche herum. Sie selbst trug eine Strickjacke, zugeknöpft bis unters Kinn, und irgendwann fragte Maggie sich, ob Eleanor unter der Jacke nicht vielleicht längst flüssig geworden war. Irgendwann, als sie gerade einmal nicht an Mo dachte oder an Capricorn. Staubfinger saß so schweigsam auf dem Rücksitz, dass man fast hätte vergessen können, dass er da war. Er hatte sich Gwyn auf den Schoß gesetzt. Der Marder schlief, während Staubfingers Hände rastlos über sein Fell strichen, immer wieder. Ab und zu sah Maggie sich zu ihm um. Meist blickte er aus dem Fenster, unbeteiligt, als sähe er durch die Berge und Bäume, die Fenster und Felshänge hindurch, die draußen vorbeizogen. Ganz leer schien sein Blick, weit fort. Und einmal, als Maggie sich umsah, lag eine solche Traurigkeit auf dem narbigen Gesicht, dass sie schnell wieder nach vorn blickte. Sie hätte auch gern ein Tier auf dem Schoß gehabt, auf dieser langen, langen Fahrt. Vielleicht hätte es die dunklen Gedanken vertrieben, die sich so hartnäckig in ihrem Kopf breit machten. Draußen faltete sich die Welt in immer höhere Berge. Manchmal schienen sie die Straße zerdrücken zu wollen zwischen ihren steinig-grauen Hängen. Doch schlimmer als die Berge waren die Tunnel. In ihnen lauerten Bilder, die nicht einmal Gwyns warmer Körper hätte verscheuchen können. Sie schienen sich in der Dunkelheit versteckt zu haben, um dort auf Maggie zu warten. Bilder von Mo an einem finsteren, kalten Ort und von Capricorn. Maggie wusste, dass er es war, obwohl er jedes Mal ein anderes Gesicht hatte. Eine Weile versuchte sie zu lesen, aber sie merkte bald, dass sie kein Wort von dem im Gedächtnis behielt, was sie las, und so gab sie es schließlich auf und sah aus dem Fenster wie Staubfinger. Eleanor nahm kleinere, wenig befahrene Straßen. »Sonst ist diese Fahrerei einfach zu langweilig«, sagte sie. Maggie wäre das egal gewesen. Sie wollte nur ankommen. Ungeduldig musterte sie die Berge und Häuser, in denen andere zu Hause waren. Manchmal erhaschte sie durch das Fenster eines entgegenkommenden Autos einen Blick auf ein fremdes Gesicht, und dann war es wieder fort wie ein Buch, das man öffnet und gleich wieder zuschlägt. Als sie durch einen kleinen Ort fuhren, sahen sie am Straßenrand einen Mann, der einem weinenden Mädchen ein Pflaster auf das aufgeschlagene Knie klebte. Er strich ihr tröstend übers Haar, und Maggie musste daran denken, wie oft Mo das bei ihr getan hatte, wie er manchmal fluchend durchs Haus gerannt war, wenn sich kein Pflaster fand, und die Erinnerung ließ ihr die Tränen in die Augen schießen. »Du meine Güte, hier ist es ja stiller als in der Grabkammer einer Pyramide«, sagte Eleanor irgendwann. Maggie fand, dass sie ziemlich oft »Du meine Güte« sagte. »Könnte nicht wenigstens ab und zu mal jemand so etwas sagen wie »Ah, schöne Landschaft« oder »Oh, was für eine prächtige Burg«? Bei dieser Totenstille werde ich in spätestens einer halben Stunde am Lenkrad einschlafen.« Von ihrer Jacke hatte sie immer noch keinen einzigen Knopf geöffnet. »Ich sehe keine Burg«, murmelte Maggie. Doch es dauerte nicht lange, bis Eleanor eine entdeckte. »16. Jahrhundert«, verkündete sie, als die zerfallenen Mauern an einem Berghang auftauchten. »Tragische Geschichte, verbotene Liebe, Verfolgung, Tod, Herzschmerz.« Zwischen nichtssagenden Felswänden erzählte Eleanor von einer Schlacht, die genau hier vor mehr als 600 Jahren getobt habe. »Wenn du zwischen den Steinen gräbst, findest du bestimmt ein paar Knochen und verbeulte Helme.« Zu jedem Kirchturm schien sie eine Geschichte zu kennen. Manche waren so seltsam, dass Maggie misstrauisch die Stirn runzelte. »Genau so ist es passiert, glaub mir«, sagte Eleanor dann jedes Mal, ohne den Blick von der Straße zu wenden. Besonders die blutrünstigen Geschichten schienen es ihr angetan zu haben. Geschichten von unglücklichen Liebespaaren, die man geköpft, und Fürsten, die man lebendig eingemauert hatte. »Sicher, jetzt sieht alles ganz friedlich aus«, stellte sie fest, als Maggie bei einer Geschichte doch etwas blass wurde. »Aber ich sage dir, irgendwo verbirgt sich immer eine dunkle Geschichte. Nun ja, vor ein paar hundert Jahren waren die Zeiten eben einfach aufregender.« Maggie wusste nicht, was an einer Zeit aufregend war, in der die Leute, wenn man Eleanor glaubte, nur die Wahl gehabt hatten, an der Pest zu sterben oder von herumziehenden Soldaten umgebracht zu werden. Doch Elinors Gesicht bekam beim Anblick einer niedergebrannten Burg rote Flecken vor Aufregung, und in den sonst so kieselkühlen Augen zeigte sich ein romantisches Leuchten, wenn sie von kriegslüsternen Fürsten und goldgierigen Bischöfen erzählte, die einst die Berge, durch die sie auf gut gepflasterten Straßen fuhren, mit Angst und Tod erfüllt hatten. »Liebe Elinor, Sie scheinen ganz offensichtlich in der falschen Geschichte geboren worden zu sein«, sagte Staubfinger irgendwann. Es waren die ersten Worte, die er seit ihrem Aufbruch sprach. »In der falschen Geschichte? In der falschen Zeit, meinen Sie? Ja, das habe ich auch schon des Öfteren gedacht.« »Nennen Sie es, wie Sie wollen«, sagte Staubfinger. »Auf jeden Fall müssten Sie sich mit Capricorn bestens verstehen. Er mag dieselben Geschichten wie Sie.« »Soll das eine Beleidigung sein?«, fragte Elinor gekränkt. Der Vergleich schien ihr zu schaffen zu machen, denn danach schwieg sie für fast eine Stunde, so dass Maggie erneut nichts von ihren dunklen Gedanken ablenkte, und schon warteten in jedem Tunnel wieder die Schreckensbilder. Es begann zu dämmern, als die Berge zurückwichen, und hinter grünen Hügeln, weit wie ein zweiter Himmel, plötzlich das Meer auftauchte. Die tief stehende Sonne ließ es schimmern wie die Haut einer schönen Schlange. Es war lange her, dass Maggie das Meer gesehen hatte. Es war ein kaltes Meer gewesen, schiefergrau und blass vom Wind. Dieses Meer sah anders aus, ganz anders. Es wärmte Maggie das Herz, es nur anzusehen, aber es verschwand viel zu oft hinter hässlich hohen Häusern. Überall wucherten sie auf den schmalen Streifen Land, der zwischen dem Wasser und den herandrängenden Hügeln lag. Doch manchmal ließen die Hügel den Häusern keinen Platz, machten sich breit, drängten bis ans Meer und ließen es an ihren grünen Füßen lecken. Wie Wellen, die an Land gekrochen waren, lagen sie da im Licht der untergehenden Sonne. Während sie der sich windenden Küstenstraße folgten, begann Elinor wieder zu erzählen, irgendetwas über die Römer, die angeblich eben diese Straße gebaut hatten, die sie entlang fuhren, über ihre Angst vor den wilden Bewohnern dieses schmalen Streifenlandes. Maggie hörte nur mit halbem Ohr zu. Am Straßenrand wuchsen Palmen, die Köpfe staubig und stachlig. Zwischen ihnen blühten riesige Agaven. Wie Spinnen hockten sie da mit ihren fleischigen Blättern. Der Himmel hinter ihnen färbte sich rosa und zitronengelb, während die Sonne immer tiefer aufs Meer zusank und von oben ein dunkles Blau herabsickerte, wie auslaufende Tinte. Der Anblick war so schön, dass es schmerzte.